Sie hören den Artikel Oktoberfest-Attentat, Kapitel Ablauf, Opfer, politische Reaktionen und erste Ermittlungen 1980 bis 1982, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Das Oktoberfest-Attentat vom 26. September 1980 war ein rechtsextremer Terroranschlag am Haupteingang des Oktoberfests in München. Durch die Explosion einer handgefertigten Bombe wurden 13 Personen getötet und 221 verletzt, 68 davon schwer. Der Anschlag ist der bisher schwerste Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Als Täter wurde Gundolf Köhler ermittelt, der selbst bei dem Anschlag starb. Er war Mitglied der neonazistischen Viking-Jugend und der Wehrsportgruppe Hoffmann (WSG) gewesen. Nach dem Abschlussbericht der Ermittler vom November 1982 plante und verübte Köhler den Anschlag jedoch allein und aus persönlichen Motiven, eventuell als erweiterten Suizid. Diese Einzeltäter-These wurde seitdem kontinuierlich bestritten. Zeugenaussagen und nicht weiter verfolgte Spuren verwiesen auf mögliche rechtsextreme Mittäter. Vom 11. Dezember 2014 bis zum 7. Juli 2020 ermittelte die Bundesanwaltschaft erneut zu dem Fall und stellte abschließend fest: Die Tat war eindeutig ein rechtsextremer Terrorakt, mit dem Köhler die Bundestagswahl 1980 beeinflussen, dem Kandidaten der Unionsparteien Franz Josef Strauß ins Kanzleramt verhelfen und letztlich einen sogenannten Führerstaat nach dem Vorbild des NS-Staates erreichen wollte. Anstifter, Mitwisser und Mittäter Köhlers ließen sich weder beweisen noch ausschließen. Fehler der ersten Ermittlungskommission wurden nicht aufgeklärt. Ablauf: Am Abend des 26. September 1980 verließen viele Besucher das Festgelände durch dessen Haupteingang. Um 22.19 Uhr explodierte dort in einem Papierkorb südlich der Brausebadinsel eine Bombe. Sprengstoffexperten vom Landeskriminalamt Bayern, dem LKA, und dem Bundeskriminalamt, dem BKA, rekonstruierten sie aus gefundenen Splittern und chemischen Spuren. Demnach bestand sie aus einer britischen Mörsergranate ohne Kuppe, in die eine mit Nitrocellulose gefüllte Druckgasflasche eines Feuerlöschers gesteckt worden war. Die Hohlräume waren mit 1,39 Kilogramm TNT ausgefüllt worden. Die Nitrocellulose erzeugte eine Stichflamme vor der Explosion. Das TNT wurde jedoch durch eine Sprengkapsel gezündet, die nicht gefunden wurde. Etwa 30 Notärzte und 220 Sanitäter erreichten den Tatort in den folgenden 30 Minuten und versorgten die Verletzten. Die Polizei sperrte den Bereich ab und drängte Schaulustige mühsam zurück. Opfer: Die Explosion tötete sofort 5 Männer, darunter Köhler, und 2 Kinder. 6 Schwerverletzte, darunter 3 Männer, 2 Frauen und ein Kind, starben auf dem Transport zum oder bald darauf im Krankenhaus. Die 12 Todesopfer neben Köhler hatten ein Alter zwischen 6 und 52 Jahren. Laut der ersten Sonderkommission wurden 211 Personen verletzt, 68 davon schwer. Bei 11 davon mussten Gliedmaßen amputiert, bei 3 Organe entnommen werden. 11 weitere erlitten schwere Organschäden, 6 Brandverletzungen. Bei 20 wurde das Trommelfell beschädigt, 68 weitere Personen erlitten mittlere, 75 leichtere Verletzungen. 2020 korrigierte die Bundesanwaltschaft die Gesamtzahl der Verletzten auf 221. Politische Reaktionen. Trotz laufender Ermittlungen entschieden Münchens Oberbürgermeister Erich Kiesel und Polizeipräsident Manfred Schreiber, das Oktoberfest fortzusetzen. Intern fürchteten sie die Wut anreisender Festbesucher und Budenbetreiber über Umsatzverluste. Nach außen, sagte Kiesel, Stadt und Bürger seien nicht von Verbrechern erpressbar. Eine Schließung käme deren Absichten entgegen. Bis 11 Uhr am Folgetag ließ die Stadtverwaltung alle Anschlagspuren beseitigen. Am 30. September 1980 wurde das Fest unterbrochen. Bei der 45-minütigen Trauerfeier sprachen der Oberbürgermeister und zwei Geistliche. Bei einer unangemeldeten Demonstration von rund 1000 Bürgern hielten zwei Personen ein Transparent mit dem Satz »Wir trauern um die Opfer der faschistischen Mörderbande« hoch und wurden festgenommen. Ab dem 1. Oktober ging das Fest weiter. Umsatzverluste blieben aus. Das Attentat fiel in die letzten Tage des Bundestagswahlkampfs, den Bundeskanzler Helmut Schmidt mit der Parole Sicherheit für Deutschland führte. Kanzlerkandidat der Unionsparteien war der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß der CSU. Strauß hatte die WSG jahrelang als wenige Spinner und Verrückte bezeichnet, denen erst öffentliche Warnungen Bedeutung verschafft hätten und kontinuierlich jede von der WSG ausgehende Gefahr bestritten. Im Januar 1980 hatte Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP die WSG gegen den Willen der bayerischen CSU bundesweit verboten. Noch im März 1980 hatte Strauß Baums Verbot der WSG als unverhältnismäßig kritisiert und lächerlich gemacht, Straftaten von WSG-Mitgliedern bestritten, ihren Waffenbesitz verharmlost und verlangt, den WSG-Gründer Karl-Heinz Hoffmann in Ruhe zu lassen. Bayerns Innenminister Gerold Tandler hatte das Verbot für unnötig erklärt. Die WSG habe, Zitat, schon wegen ihrer äußerst geringen Mitgliedschaft niemals eine echte Bedrohung unseres Staatsgefüges dargestellt. Zitat Ende. Im September 1980 antwortete Tandler auf eine Reporterfrage nach der Gefahr rechtsextremer Terroranschläge, Zitat, Ihre Sorge sollte sich in erster Linie gegen den Linksextremismus wenden, Zitat Ende. Zu rechtsradikalen Gruppen solle man keine sogenannte Schattengefahr aufbauen. Nach einem Besuch des Tatorts sagte Strauß einem Reporter der Bild am Sonntag vormittags am 27. September 1980. Gerhard Baum habe schwere Schuld auf sich geladen, die Sicherheitsdienste ständig verunsichert und demoralisiert und damit Aufklärung potenzieller Täterkreise im Vorfeld verhindert. Zudem habe er den Terrorismus verharmlost. Baum sei eine Skandalfigur und als Innenminister fehl am Platz. Ohne Kenntnis zu Tätern und Tatmotiven deutete Strauß damit sofort linksextreme Täter aus dem Umfeld der RAF an und zog das Attentat in seinen Wahlkampf. Kurz darauf erfuhr er, dass Köhler zeitweise zur WSG gehört hatte. Im Gegenzug erinnerte Helmut Schmidt daran, dass Tandler und Strauß das Verbot der WSG abgelehnt hatten. Um den Schaden für Strauß im Wahlkampf zu begrenzen, gab der bayerische Staatsschutzbeamte Hans Langemann am 29. September 1980 eine eidesstattliche Versicherung ab. Schmidts Vorwurf sei vollkommen unzutreffend. Strauß habe die WSG immer als verbotswürdig betrachtet und sie in Bayern sogar noch vor Innenminister Baum verbieten wollen. Am Folgetag erwirkte Tandler eine einstweilige Verfügung, die Schmidt die Aussage verbot, Tandler habe kein WSG-Verbot gewollt. Auch gegenüber Journalisten behauptete Langemann, eine angebliche jahrelange Absicht von Strauß und Tandler, die WSG zu verbieten, und versuchte, deren Überwachung zu belegen. Tatsächlich hatte Bayerns Verfassungsschutz bis dahin keine eigenen Informationen über Köhler und dessen Kontakte zur WSG. Noch vor der Bundestagswahl erklärte Tandler, nach bisherigen Erkenntnissen habe ein Einzelner das Attentat verübt. Die meisten bundesdeutschen Medienberichte blendeten konkrete politische Hintergründe des Attentats aus. Dafür kritisierten sie umso stärker seine Benutzung für den Wahlkampf, besonders durch Strauß und die CSU, und eine allgemeine Verharmlosung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Zwei Artikel der IG Metall skandalisierten eine bewusste Bagatellisierung rechtsradikaler und rechtsterroristischer Strukturen durch Bayerns Staatsbehörden und kritisierten eine christsoziale Rückendeckung für neonazistische Ausschreitungen. Um diese Hintergründe auszublenden, vertraten konservative Medien die These einer Verzweiflungstat eines Einzelnen. Zudem wies die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Linksliberalen eine Teilschuld am Attentat zu. Zu viel Verständnis für den Terror als Methode in den Debatten zur RAF habe rechtsextreme Täter zu analogen Taten motiviert. Daher dürfe es nicht um rechts- oder linksextreme Täter gehen, sondern alle Demokraten müssten den kollektiven Wahnsinn der Gewalt gemeinsam bekämpfen. Zur Abwehr der Frage nach rechtsextremen Strukturen diente auch der wiederkehrende Versuch, die Tat als vom Ministerium für Staatssicherheit, dem MFS der DDR, gelenkt darzustellen. So verwies Strauß am 29. September 1980 auf die DDR-Herkunft vieler WSG-Mitglieder. Die FAZ griff diesen Verdacht dann auf. Zudem wurde die Einzeltäterthese völlig vom Rechtsextremismus abgekoppelt oder dieser mit dem Linksextremismus gleichgesetzt. Auch diejenigen Medien, die die Haltung der CSU angriffen, teilten den Grundkonsens, dass der Rechtsextremismus die demokratische Gesellschaft nicht gefährde. Diese Deutungen bestimmten die Rezeption des Attentats für lange Zeit. 2020 räumte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann der CSU ein, Strauß habe die Gefährlichkeit der WSG damals völlig unterschätzt. Gerhard Baums WSG-Verbot sei absolut richtig gewesen. Erste Ermittlungen 1980 bis 1982. Bezüge zur rechtsextremen Szene. Am Tatabend bildete das LKA die Sonderkommission Theresienwiese. deren 50 Mitglieder bis zum nächsten Morgen Spuren am Tatort sicherten, Lage und Zustand der Toten fotografierten und Zeugen befragten. Aus der Obduktion der am schwersten verstümmelten Leiche schlossen sie, die Person habe die Bombe mit beiden Händen nach vorn gebeugt gehalten, als die Explosion ihr Gesicht und Kleidung verbrannte und beide Arme abriss. Der Zeuge Frank Lauterjung identifizierte die Leiche mit einem jungen Mann, der vor der Explosion einen Gegenstand im Papierkorb abgesetzt habe. Nahebei lagen Köhlers Bundespersonalausweis und sein Studentenausweis mit seinem Wohnsitz in Donaueschingen. Das Informationssystem NADIS verzeichnete ihn als Anhänger der WSG. Im Februar 1976 hatte er an Karl-Heinz Hoffmann geschrieben, er wolle eine WSG-Gruppe in Donaueschingen aufbauen. Auf einer WSG-Mitgliedsliste von 1979 stand er an dritter Stelle unter 200 Namen. Diese Liste hatte die Polizei im September 1979 bei dem rechtsextremen Wehrsportler Ottfried Hepp gefunden. Ein handschriftlicher Zettel Hepps führte Köhler als aktiven Anhänger der WSG und Teilnehmer an zwei Wehrsportübungen des Jahres 1977. Der letzte Kontakt mit ihm sei am 19. Mai 1977 erfolgt. Wegen des Verdachts einer terroristischen Gruppentat übernahm Generalbundesanwalt Kurt Redmann ab 27. September 1980 die Ermittlungen und erklärte öffentlich, weil Köhler WSG-Mitglied gewesen sei, nehme man nicht an, dass er Alleintäter war. Redmann ließ 20 WSG-Mitglieder festnehmen, darunter vier Männer, die am Tag des Attentats mit einem Fahrzeugkonvoi aus Bayern ausreisen wollten, aber von Österreichs Grenzschutz zurückgeschickt worden waren. In der Wohnung eines Mitglieds fand man Granaten und Sprengstoff, bei Hoffmann selbst Munition und Zündkapseln, aber keine direkten Bezüge zum Attentat. Alle hatten Alibis für dessen Zeitpunkt. Am 29. September 1980 mussten sie daher freigelassen werden. Das WSG-Mitglied Albert K. wurde am 29. Oktober 1980 in Nürnberg festgenommen, weil er roten Phosphor, einen Bestandteil von Explosivstoffen, verschwinden lassen wollte. Im Verhör gab er zu, er sei zur Tatzeit in München gewesen. Die Sonderkommission glaubte jedoch seinem ursprünglichen Alibi und wies die Nürnberger Polizei an, ihn freizulassen. Im Keller von Köhlers Elternhaus fand man Zündkapselreste, Behälter mit Sprengstoffzutaten und Quittungen für deren Einkauf, aber kein TNT. Zudem hatte er eine Handgranate mit TNT-Füllung und Zündern skizziert und sich chemische Formeln für Sprengstoffe notiert. Somit hatte er Kenntnis von Sprengsätzen. Später fand man im Keller einen Schraubstock mit eingeprägten Rillen, die sich auch auf Bruchstücken der Bombe fanden. Das galt als Beweis, dass er sie gebaut hatte. Weder in Köhlers Wohnräumen noch in seinem PKW fand man Spuren des verwendeten TNT. Am 27. September 1980 gaben die Neonazis Raimund Hörnle und Sibylle Vorderbrücke einen Hinweis auf die mögliche Herkunft des TNT. Sie waren als Tatverdächtige der Mordanschläge der deutschen Aktionsgruppen, abgekürzt DA, vom Juli 1980 inhaftiert worden und gestanden nun. Im August 1980 habe der Waffenexperte Heinz Lembke ihnen militärischen Sprengstoff und Zündmittel zum Bombenbau angeboten. Er besitze Waffendepots im Wald und wolle Leute im Umgang mit Sprengstoff ausbilden. Bei einer Hausdurchsuchung bei Lembke am 29. September wurde kein Sprengstoff gefunden, nach Erddepots wurde nicht gesucht. Lembke gab an, er habe nie von Gundolf Köhler gehört. Am 26. Oktober 1981 fanden Waldarbeiter bei Lembkes Haus eins seiner Depots mit mehreren Kisten voller Waffen, Munition und Sprengstoff. Am 30. Oktober zeigte Lembke den Ermittlern 20 weitere Depots mit insgesamt 156 Kilo Sprengstoff und 2005 Sprengkapseln, verweigerte jedoch Angaben zu deren Herkunft. Ein Depot wollte er nicht preisgeben, um Kameraden nicht zu belasten, es wurde nicht gefunden. Er kündigte ein Geständnis an, beging aber in der Nacht zum 1. November 1981 in der Haftzelle Suizid. Die Abschlussberichte zum Oktoberfest-Attentat erwähnten ihn nicht. Auch die Ermittler zu den DA-Anschlägen prüften nicht, ob Lembkes Sprengstoff für die Münchner Bombe geeignet war. Am 7. Oktober 1980 fanden Ermittler einen Mitgliedsausweis der damals noch erlaubten Viking-Jugend in Köhlers Zimmer. Er gehörte somit zum selben gewaltbereiten Neonazi-Umfeld wie der Rechtsterrorist Peter Naumann. Dieser hatte mit Lembke 1978 einen Sprengstoffanschlag begangen und seit 1980 eigene Depots mit Waffen und TNT angelegt. 1981 fand man Naumanns Fingerabdrücke auf einem Handbuch für Sabotage und Sprengungstechnik in einem Depot Lembkes. Anfang Oktober 1980 reisten Hoffmann und der Wehrsportler Walter Ulrich Behle nach Damaskus. Dort gestand Behle einem Barkeeper im Privatgespräch über das Attentat, Zitat: „Das waren wir selbst. Man habe eine Bombe im Papierkorb deponiert, eine zweite in eine Abflussrinne gelegt. Wegen der Angaben des Barkeepers wurde Behle nach seiner Rückkehr im Juli 1981 erneut verhört und erklärte, er sei betrunken gewesen und wisse nicht mehr, was er gesagt habe. Die Bundesanwaltschaft wertete sein Geständnis als alkoholbedingte Aufschneidereien. Im Oktober 1980 wurde der 19-jährige Neonazi Stefan Wagner verhört und nannte als Alibi, er habe am Attentatstag gearbeitet und sich nur aus Wichtigtuerei vor Kollegen als WSG-Mitglied ausgegeben. Wagner war jedoch in Hoffmanns Blatt Kommando als Mitglied abgebildet. Am 2. August 1982 begann Wagner aus Wut über eine Fernsehdokumentation zur Hitlerjugend vom Balkon seines Hauses in Frankfurt am Main zu schießen, floh vor der Polizei ins Nachbarhaus, nahm dort Geiseln und erklärte ihnen, er habe als WSG-Mitglied am Oktoberfest-Attentat teilgenommen. Lebend werde man ihn nicht fassen. Am 3. August erschoss er sich. Auf Nachfragen zu Wagners Selbstbezichtigung verwies die Bundesanwaltschaft auf sein Alibi. Dieses war jedoch laut einem BKA-Beamten, Zitat, aus taktischen Gründen, nie überprüft worden. Wagner fehlte in der Liste der überprüften Personen im Kommissionsbericht. Im Juli 1981 sagten die WSG-Aussteiger Arndt-Heinz Marx und Ralf Rösner aus, Köhler habe bei einer WSG-Übung mit 20 Teilnehmern, darunter Hoffmann, eine Handgranate geworfen und erklärt, er habe den Sprengstoff selbst hergestellt. Es sei sein Hobby, er bastle in seinem Keller. Deswegen habe die WSG ihm den Spitznamen Daniel Düsentrieb gegeben. Bei einer Übung 1976 habe Köhler wie andere Teilnehmer Tarnkleidung der Bundeswehr getragen. Einmal habe man über einen möglichen Bürgerkrieg gesprochen, aber einen Guerillakampf vorgezogen. Im Oktober 1981 bezeugte WSG-Mitglied Bernd Krett, ein Jugendlicher aus Donaueschingen habe um 1979 bei einer Wehrsportübung eine Rauchbombe gezündet. Diese Aussagen entkräfteten Erstaussagen von WSG-Mitgliedern, sie hätten Köhler nicht gekannt und bei ihren Treffen nicht gesehen. Dennoch verfolgten die Ermittler Köhlers Kontakte zur WSG bis 1982 nicht weiter. Hinweise auf Mittäter: Mehrere Zeugen sahen Köhler vor der Tat mit Begleitern in München. Am 21. September 1980 sah eine Zeugin beim gerade eröffneten Oktoberfest den PKW mit dem Kennzeichen VSDD 500, mit dem Köhler später zum Tatort fuhr. Darin saßen, so ihre Aussage, vorne zwei Männer, hinten zwei Männer und eine Frau. Auf ihrem Schoß habe ein großer, in ein schwarzes Tuch gewickelter Gegenstand gelegen. Sie seien einem schwarz gekleideten Motorradfahrer, der ihnen im Vorbeifahren ein Zeichen gab, zum Festeingang gefolgt. Sie zeichnete vier der Personen für die Polizei. Eine Zeichnung ähnelte Köhler stark. Dessen Mutter gab an, ihr Sohn sei an jenem Tag zu Hause gewesen. Die Eltern waren jedoch an dem Tag verreist und hatten den Sohn erst abends angerufen. Dennoch stuften die Ermittler die Aussage der Zeugin als Irrtum ein, ohne ihren Zeichnungen nachzugehen und ihr Fotografien verdächtiger Personen vorzulegen. Ein Zeuge sagte 1981 aus, er habe Köhlers PKW neben einem schwarz gekleideten Motorradfahrer mittags am 26. September durch München fahren gesehen. Ein weiterer Zeuge sah denselben PKW etwa 6 Stunden vor der Tat mit einem kurzhaarigen Mann am Steuer und zwei Mitfahrern. Weitere Zeugen sahen Köhler ab etwa 21 Uhr vor der Tat mit einem jungen Mann und einer dunkelhaarigen, etwa 18-jährigen Frau am Tabakwarenstand bei der Brausebadinsel. Frank Lauterjung bezeugte, Köhler habe ab etwa 21.30 Uhr heftig mit zwei Männern in kurzen Stoppelhaaren in grünen Parkas diskutiert, als kannten sie einander. Köhler habe einen kleinen Koffer in der einen, eine helle Plastiktüte mit einem schweren zylinderförmigen Gegenstand in der anderen Hand getragen. Etwa um 22.15 Uhr habe er die Tüte näher zum Festeingang getragen, sich gebückt und sie abgesetzt. Dann habe Lauterjung ein scharfes, langes Zischen vernommen, die Tüte hochgehen und eine Stichflamme gesehen, einen lauten Knall gehört und sei bewusstlos geworden. Später habe er eine entstellte Leiche anhand der Haare und Kleidung als den toten Köhler wiedererkannt. Eine Frau sagte aus, Köhler und ein weiterer Mann hätten sich gegenübergestanden, beide mit den Händen an einem weißen Gegenstand und offenbar daran gezerrt. Der Gegenstand sei in die Luft geflogen, dann habe sie einen hellen Lichtschein gesehen und zwei Beine, die aus dem Schein wegliefen. Direkt danach sei die Explosion gefolgt. Der schwer verletzte Finanzbeamte Hans Rohauer bezeugte im Oktober 1980 im Krankenhaus, er habe wenige Meter neben dem Papierkorb gestanden und ein dunkelfarbiges Auto mit mindestens drei Insassen am Bavaria-Ring halten gesehen. Ein junger Mann, den er mit Köhler identifizierte, mit einer hellen Tüte in der Hand, sei herangetreten und habe etwa 30 bis 60 Sekunden lang durch das offene Beifahrerfenster heftig mit den Insassen diskutiert, sei dann abrupt zum Papierkorb gegangen, habe sich darüber gebeugt und die Tüte vorsichtig hineingelegt. Dann sei ein heller Schein und kurz darauf der Explosionsknall gefolgt, durch den er bewusstlos geworden sei. Eine Zeugin fand kurz nach der Explosion eine Leiche mit abgerissenen Armen, wahrscheinlich Köhler, und sah wenige Meter entfernt zwei Männer. Der Jüngere, etwa 26-Jährige mit kurzen, blonden Haaren, habe wild um sich geschlagen und immer wieder geschrien: »Ich kann nimmer, ich wollt's net, ich kann nix dafür, helft's mir!« Der Ältere, etwa 35-Jährige, habe ihn vergeblich zu beruhigen versucht. Auf etwa 10 Fotografien der Polizei konnte die Zeugin keinen der beiden Männer wiedererkennen. Die Polizei veröffentlichte jedoch keine Zeugenaufrufe mit ihrer Beschreibung. Keine der Zeugenaussagen zu Begleitern Köhlers wurde in die Abschlussberichte aufgenommen. Der IT-Fachmann Ramin A., der die Bombenexplosion wenige Meter entfernt überlebt hatte, bezeugte etwa 6 Wochen später: Mehrere Männer hätten kurz zuvor in Köhlers Umgebung gestanden. Weil sie nicht wie Oktoberfestbesucher aussahen, seien sie ihm aufgefallen. Die Aussage wurde notiert, aber nicht weiterverfolgt. Andere Zeugen sahen nach der Explosion wenige Meter entfernt einen kleinen Koffer. Dieser blieb unauffindbar. Anhand lauter Jungs präzisen Aussagen rief die Polizei Köhlers Begleiter am 10. Oktober 1980 dazu auf, sich zu melden, jedoch erfolglos. Nach 4 Wochen befragte eine Beamtin lauter Jung erneut und unterstellte, Köhler könnte seine Gesprächspartner gar nicht gekannt und nur eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht haben. Dies widersprach der rund 45-minütigen Gesprächsdauer und der später vermuteten Suizidabsicht Köhlers. Die Ermittler hatten sich bis dahin auf die Einzeltäterthese festgelegt und schätzten Lauterjung, anders als in den ersten 6 Vernehmungen, nicht mehr als glaubwürdig ein. Im August 1982 starb der 38-jährige Hauptzeuge an Herzversagen. Obwohl die Ermittlungen noch liefen und Medien über Lauterjungs Tod berichteten, fehlte jeder Hinweis darauf im Schlussbericht. In Köhlers Pkw waren 48 Zigarettenstummel gefunden worden. 36 davon waren laut dem BKA-Labor anderen Blutgruppen zuzuordnen als der Köhlers. Damit waren Mitfahrer erwiesen. Bis zum 2. Februar 1981 vernichtete die Polizei alle Saug- und Faserproben, darunter die Zigarettenreste. Anschlagsmotive. Seit Beginn der Täterfahndung berichtete der Staatsschutzbeamte Hans Langemann zwei Reportern der Zeitschrift Quick, Paul Limbach und Frank Heigl, fortlaufend vom aktuellen Ermittlungsstand. Er nannte ihnen die Namen Köhlers und einer Bekannten, seine WSG-Kontakte, Hoffmanns Konvoi und weiteres aus dem Einsatztagebuch, das Quick dann für Exklusivberichte verwendete. Abends am 27. September 1980 machte Quick Köhlers Namen bekannt und bezeichnete ihn als Massenmörder. Die Weitergabe geschah ohne Wissen der Ermittler, brach eine vom Generalbundesanwalt zuvor verhängte Nachrichtensperre und wirkte als Vorverurteilung eines Einzeltäters. Zuvor am Nachmittag befragte Quick-Reporter Michael Köhler, der sich als Bruder des Tatverdächtigen ausgab, Bürger in Donaueschingen. So erfuhren Köhlers Studienfreunde Peter Wiegand und Max Gärtner vom Tatverdacht und verabredeten der Polizei gemeinsame Gespräche mit Köhler über Bombenanschläge und WSG-Chef Hoffmann zu verschweigen. In seinem ersten Verhör am 2. Oktober behauptete Wiegand, er kenne Köhler nur dem Namen nach. Gärtner bezeugte Köhlers rechtsradikale Tendenzen, sein Interesse für Militärkleidung, Chemikalien und Waffenteile, verschwieg aber, wie verabredet, Gespräche über Anschläge. Am 29. Oktober räumte Gärtner die Absprache und gemeinsame Gespräche der drei Freunde über eine mögliche Wahlbeeinflussung durch ein Bombenattentat ein. Am Folgetag bestritt Wiegand politische Tatmotive Köhlers und behauptete, Gärtner habe diese Motive erst aus Zeitungsberichten kombiniert. Gärtner sagte aus, Köhler habe über Wahlbeeinflussung durch Anschläge geredet, die man den Linken in die Schuhe schieben könnte. Er habe hochrangige Bundespolitiker als mögliche Anschlagsziele genannt und auch von einem Anschlag auf die Wiesn gesprochen, den mindestens zwei Personen ausführen könnten. Einer müsse die Bombe zum Festzelt bringen, der andere fernzünden. Er habe seine Freunde jedoch nicht zum Mitmachen aufgefordert und auch keine anderen Personen erwähnt. Er, Gärtner, habe das damals nicht ernst genommen. Wiegand dagegen betonte, persönliche Rückschläge wie eine unglückliche Liebesaffäre, eine gescheiterte Diplomvorprüfung und Geldsorgen hätten Köhler negativ beeinflusst, bis er sich in einen Universalhass gesteigert habe. Der Anschlag sei das Ergebnis dieser persönlichen Katastrophe. Die Ermittler fanden in Wiegands Wohnung einen Gesetzestext, in dem er Paragraf 138 des Strafgesetzbuches unterstrichen hatte. Darin geht es um Nichtanzeige geplanter Straftaten. Doch sie überprüften seine Angaben nicht, sondern entschieden sich, ihm zu glauben, übernahmen sein Bild vom irregeleiteten Einzeltäter und zitierten seine Aussage im Schlussbericht auf 11 Seiten. Gärtners Angaben dagegen führten sie auf eine psychische Erkrankung zurück. Als unbedeutend stuften sie ein, dass Köhler Waffen gesammelt, bei der WSG trainiert und ein Bild Adolf Hitlers über sein Bett gehängt hatte. Trotz gegenteiliger Hinweise legten sie sich fest, dass Köhler die Tat aus vorwiegend persönlichen Motiven verübt habe. Dabei verließen sie sich ausschließlich auf Wiegands Aussage. Protokolle von zwei internen Beratungstreffen zeigten den Kurswechsel. Am 8. Oktober 1980 hielt die Sonderkommission rechtsextreme Mittäter Köhlers noch für möglich, etwa aus dem Umfeld des Wehrsportlers Ottfried Hepp. Damals erfuhren sie, dass Hepp ein V-Mann für das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg war. Dieses hatte auch Köhlers WSG-Kontakte registriert. Am 14. Oktober nahmen auch zwei BND-Vertreter am Beratungstreffen teil. Von da an sprachen die Ermittler nur noch vom Alleintäter Köhler. Bis zum 13. Mai 1981 fasste Kriminalkommissar Peter Kitschler 26 Aktenbände mit 501 Beweismitteln zum 187-seitigen Schlussvermerk der Sonderkommission zusammen. Das LKA übergab diese Akten und Asservate der Bundesanwaltschaft. Darauf basierend setzte diese die Ermittlungen bis zum 23. November 1982 fort und fasste sie in einem 96-seitigen Abschlussbericht zusammen. Der erste Bericht stufte Köhler als Alleintäter ein. Der zweite erwähnte Hinweise auf Mittäter, deren Beteiligung nicht nachweisbar sei. Köhler habe wahrscheinlich, Zitat, aus einer schweren persönlichen Krise und oder aus übersteigertem Geltungsbedürfnis heraus gehandelt. Als Motivbündel wurden partnerschaftliche Probleme mit Frauen, Misserfolge beim Studium, enttäuschte Wünsche nach Anerkennung und fehlgeschlagene Profilierungsversuche, negativ beurteilte Zukunftschancen und wirtschaftliche Sorgen aufgezählt. Die Ermittlungen wurden eingestellt, weil der Bombenleger tot war und eine Beteiligung der WSG und Mittäter nicht ermittelt wurden. Der Artikel Oktoberfest-Attentat, Kapitel Ablauf, Opfer, politische Reaktionen sowie erste Ermittlungen 1980 bis 1982 wurde vom Benutzer Blick am 4. Januar 2022 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfestattentat. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.